Herzlich willkommen zu Feel Good, Live Better, dem Podcast von Premium Quarterly. Wie in unserem Printmagazin geht es hier um Health und Wellbeing und darum, wie wir ein gesundes und vor allem glückliches, langes Leben führen können. Zur Seite stehen uns dabei die Premium-Kliniken und Praxen, unser deutschlandweites Netzwerk herausragender Ärztinnen und Ärzte aus vier Fachbereichen. Ich bin Stefanie Norreuter, die Herausgeberin von Premium Quarterly, und ich treffe Expertinnen und Experten aus ganz unterschiedlichen Bereichen wie Ernährung, Mental Health, Frauengesundheit, ästhetische Medizin oder Digitalisierung. Heute ist Professor Dr. Volker Busch mein Gast. Der Facharzt für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie leitet die Arbeitsgruppe Psychosozialer Stress und Schmerz an der Uniklinik Regensburg. Außerdem ist Volker Busch Autor. Sein neuestes Buch steht bereits ganz oben auf der Spiegel-Bestsellerliste. Kopf hoch heißt es, mit dem Untertitel Mental gesund und stark in herausfordernden Zeiten. Von ihm möchte ich wissen, wie das geht und was Snoopy damit zu tun hat. Herzlich willkommen, lieber Herr Busch. Ich freue mich ganz besonders, dass Sie heute bei mir sind und wir über Ihr neues Buch sprechen.
Ja, ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
Herr Busch, mit dem Titel Ihres Buches treffen Sie sozusagen den Nagel auf den Kopf. Viele fühlen sich überfordert, wirken bedrückt, haben Zukunftsängste. Was macht die Ungewissheit mit uns? Wie können wir dem begegnen?
Ja, das haben Sie gut zusammengefasst. Das ist genau das, ja. Ich bemerke, dass die Leute so verunsichert sind, ja. Das, was früher gewiss war, ist es nicht mehr. Es ist irgendwie alles weggebrochen. Und das macht natürlich schon was mit einem Menschen, wenn das, was er immer für sicher hielt, plötzlich nicht mehr sicher ist, ja. Also beispielsweise Lebensmittelpreise, Urlaubsreisen, politische Stabilitäten, all das, was man gewohnt war, ist plötzlich nicht mehr da. Das bringt Menschen in Aufruhr und das kann sich eben auch mal auf Symptomebene zeigen.
Ungewissheit ist besser als ihr Ruf, schreiben Sie in Ihrem Buch. Mhm. Woran liegt denn die Chance?
Ja, tatsächlich ist Ungewissheit nicht so schlimm, weil Ungewissheit bedeutet für unser Gehirn, dass wir in einen Entdeckungsmodus kommen. Wenn Dinge unsicher oder ungewiss sind und wir fühlen uns unsicher, dann fahren bestimmte Hirnzentren hoch, die uns ganz besonders aufmerksam werden lassen. Unsere Sinnesorgane schärfen sich, wir denken präziser, wir werden übrigens auch kreativer. Ich spreche in dem Zusammenhang immer von Unsicherheitsenergie. Das kann uns sehr produktiv werden lassen. Also ein Beispiel, wenn wir Angst haben, dass unser Partner uns verlässt, es ist ungewiss, vielleicht hat er mal so eine Bemerkung gemacht, dann geben wir uns doch besonders Mühe in der Partnerschaft.
Immer.
Ja, oder nicht?
Ja,
oder wenn nicht ganz gewiss ist, ob unser Kind den Übertritt in die höhere Schule schafft, dann geben wir uns doch besonders Mühe, mit ihm Hausaufgaben zu machen. Also ungewisse Situationen können uns in eine Motivation versetzen, etwas zu tun und etwas zum Gelingen der Situation beizutragen. Und insofern, wenn man mal aus dieser Sicht auf Ungewissheit schaut, dann ist sie nicht nur negativ, als Gefühl vielleicht nicht schön, aber sie bringt uns auch dazu, etwas zu machen und aus unserem Quark sozusagen herauszukommen.
Das ist vollkommen richtig. So habe ich das noch gar nie gesehen.
Ja, genau. Und ich versuche auch, Menschen, die ein bisschen unsicher sind, das von dieser Seite auch beizubringen, weil sie dadurch erfahren, Mensch, das bringt mir auch was. Nur die Angst oder die Panik, die ist schlecht, die müssen wir vermeiden. So eine leichte Unsicherheit ist gar nicht schlimm.
Aber die Angst und die Panik haben gefühlt ja viele Menschen gerade auch.
Ja, stimmt.
Was raten Sie denn da Ihren Patienten?
Da muss man aufpassen, dass man sich nicht anstecken lässt. Denn viele Dinge, die da draußen passieren, sind faktisch ja wie Krankheitserreger. Ne? Also wenn jemand Angst verbreitet, hysterisch ist oder Panik macht, dann kann uns das wie eine Art psychischer Krankheitserreger anstecken. Und das führt dann zu, dass wir diese Ängste übernehmen. Oft ganz unreflektiert. Wir fühlen uns dann plötzlich trotzdem auch ängstlich. Obwohl wir vielleicht gar nicht als Menschen so wären. Und das führt wiederum dazu, dass man dann nicht ins Handeln kommt und oft dann pessimistisch in die Zukunft guckt und natürlich auch auf Symptomebene dann unruhig wird, Herzrasen hat, nicht schlafen kann und so. Und dann empfehle ich immer, so ein Stück weit Abstand zu halten. Genau wie bei Krankheitserregern auch, ja, dass man sich nicht von Bakterien und Viren anstecken lässt, ein bisschen Abstand, dass man beispielsweise den Nachrichtenkonsum einschränkt, dass man vielleicht von negativen Menschen etwas Abstand nimmt, wenn man sowieso gerade etwas labil ist und einen schweren Rucksack tragen muss. Also dafür sorgt, dass man sich nicht so schnell ansteckt vom Negativen da draußen. Das halte ich für unheimlich wichtig. Dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass aus Unsicherheit keine Angst wird.
Ja, aber das passiert wirklich sehr, sehr häufig.
Leider, momentan besonders stark. Ja, wir leben in einer medialen Welt, in der ganz, ganz viel negativ berichtet wird. Die Menschen übernehmen das und teilen es auch noch, erzählen es sich gegenseitig. In jeder Talkshow, in jeder Nacht, überall ist irgendwie der Untergang der Welt oder der Untergang des Abendlandes wird verkündet. Und da müssen wir uns nicht wundern, dass uns kollektiv als Gesellschaft auch Zuversicht verloren geht.
Absolut. Sie schreiben in Ihrem Buch auch, dass jeder ein mentales Immunsystem hat. Mhm, ja. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Ja. Ist damit Resilienz gemeint?
Na, also das mentale Immunsystem ist zunächst mal ein Sprachbild, ne, mit dem ich versuche zu erklären, dass wir alle ein mächtiges System in uns tragen, das uns jeden Tag verteidigt gegen irgendwelche psychischen Belastungen. Also wenn Sie sich beispielsweise mit Ihrem Ehemann streiten, dann werden Sie ihm ja irgendwann verzeihen, versöhnen und wieder um den Hals fallen. Oder wenn Sie Ihre Mutter oder eine Freundin am wunden Punkt berührt und irgendeine blöde Bemerkung macht, dann sind Sie kurz gekränkt, aber irgendwann können Sie es überwinden und bewältigen. Das heißt, in uns kämpft jeden Tag ein System, was uns zwar nicht dazu führen kann, dass wir keine negativen Dinge erleben, das tun wir immer, aber wir bewältigen sie, wir überwinden sie, wir heilen von ihnen, ja, wir regenerieren uns. Es gelingt zwar nicht immer, aber doch meistens. Und dieses System ist ein mentales oder psychisches Immunsystem. Den Begriff habe ich gar nicht erfunden, den nutzen viele Autoren. Aber die meisten sprechen tatsächlich über Resilienz. Und der Unterschied ist, dass die Resilienz immer nur dafür sorgt, dass wir den ursprünglichen Zustand annehmen. Also wie ein Gummiball, ja, der wird zusammengeknutscht und wenn der Druck nachlässt, nimmt er wieder die ursprüngliche Form an. Und genau das macht der Mensch ja nicht.
Nein.
Ne, der Mensch reift ja, er bewältigt Dinge und er wird schlauer. Wenn Sie 2-3 Mal auf den gleichen Mann reingefallen sind, dann machen Sie beim 4. Mal den Fehler nicht nochmal. Naja, aber es sollte nicht so sein. Wir werden in der Regel aus unseren Fehlern schlauer. So ist zumindest.
Ja.
Das meistens. Und wir reifen, wir bewältigen Dinge, werden schlauer, werden stärker, wie auch immer. Das heißt, wir sind nicht wie ein Gummiball, der die ursprüngliche Form annimmt, wir verformen uns. Und dem wird das Konzept der Resilienz nicht gerecht, das Immunsystem schon. Denn genau wie ein körperliches Immunsystem ja auch von Mal zu Mal, von Krankheit zu Krankheit reift, reift auch unsere Psyche von Krise zu Krise. Studien zeigen, dass wir im Leben 5 schwere Krisen haben. Richtig schwere Krisen. Und das Spannende ist, große Arbeit aus Australien hat das gezeigt, dass wir im Laufe des Lebens Krisen etwas gelassener nehmen. Eben weil wir uns verformen, weil wir lernen aus Fehlern, weil wir stärker werden, weil wir merken, was wir können und dadurch so eine Gelassenheit sich entwickelt. Und ich wollte in dem Buch zeigen, wie uns das gelingen kann. So ein ganz humorvolles, lockeres Buch geworden. Ja, aber wie können wir auf eine leichte Weise lernen, mit den Ängsten oder mit der Unsicherheit besser umzugehen.
Gibt es ein Beispiel, das Sie noch nennen könnten, wie man sich stärken kann?
Ja, also ich empfehle, und das ist ein Kapitel gewesen, das ist sehr lustig geworden, das lag mir auch ganz besonders am Herzen, ganz bewusst Ungewissheiten im Leben aufzusuchen, ihnen also nicht aus dem Weg zu gehen, sondern sie bewusst sozusagen hineinzuspringen, sich immer wieder im Alltag kleine Aufgaben zu stellen, die ein bisschen Überwindung kosten, ein bisschen Mut. Und am Ende des Tages sich selbst ein Feedback zu geben, hey, wie war denn das? Und da wird man in vielen Fällen merken, habe ich ja geschafft, war ja gar nicht so schlimm, wie alle gesagt haben oder wie ich es mir selber eingeredet habe. Also was könnte das sein? Dass man mal freiwillig eine Rede hält.
Oh, das ist, finde ich, ganz arg.
Ganz arg, aber wenn wir es machen, werden wir stärker. Ja, das ist der Punkt.
Recht. Das ist ein gutes Beispiel.
Das ist ein sehr gutes Beispiel. Oder eine Heißluftballonfahrt machen. Ne, um zu lernen, mit Ängsten, mit Höhe vielleicht umzugehen. Oder vielleicht auch nur mit Rollerblades zur Arbeit zu fahren. Oder mal eine Speise im Restaurant zu probieren, von der man denkt, oh Gott, das ist wahrscheinlich total schlimm. Das können ganz banale Dinge sein. Aber sie müssen immer etwas kitzeln. Sie müssen immer etwas Unsicherheit verursachen. Und denen nicht aus dem Weg gehen, wie wir es immer machen,
gerne, sondern
bewusst reinspringen. Mhm. Und dann sich selber klar machen, hey, habe ich geschafft. Und da zeigen Studien, dass uns das toleranter macht. Man sagt auch in der Fachsprache Toleranztraining dazu, Unsicherheitstoleranztraining. Und wer das öfter macht, der kommt auch mit unsicheren Lebensbedingungen in der Zukunft besser zurecht.
finde ich sehr gut. Das werde ich selbst anwenden.
Da muss man aber immer wieder so seine Komfortzone verlassen. Ne? Das ist das Wichtige.
Das ist aber auch die größte Herausforderung. Weil wie das, Sie sagen, wenn man das einmal geschafft hat.
Runter von der Couch und reinspringen ins kalte Wasser. Ich vergleiche das immer so mit Eiswasserbaden.
Ja, kennen Sie stimmt. Das? Ja, klar.
Ja? Kennen wir auch. Kostet immer Überwindung, ist immer schwerer als ein warmes Schaumbad. Ist es so?
Absolut.
Aber was macht das Immunsystem stärker?
Ja, das Eisbad.
Genau.
Und es ist so herrlich, wenn man da rauskommt und es geschafft hat.
Genau, das stärkt unser Immunsystem. Und zwar das psychische wie auch das körperliche.
Jetzt haben Sie vorhin ja auch erwähnt, dass gerade eine doch herausfordernde Zeit auch im Außen ist, sagen wir mal so. Wie schafft man es denn, wenn man in diesem Grübeln und negativen Gedanken ist und diesen Abschaltknopf findet man ja oft nicht.
Richtig.
Also das weiß ja jeder von sich selber. Gibt es da eine Strategie gegen das Grübeln vor allen Dingen?
Ja, da gibt es ganz viel. Ich habe ein eigenes Kapitel nur über das Grübeln geschrieben in dem Buch. Eine schöne Sache, die ich gerne hier herausgreife, ist, dass wir alle viel zu viel denken und zu wenig machen. Und dabei wissen wir aufgrund sehr, sehr vieler Untersuchungen, dass genau das Machen mit den Händen die beste Möglichkeit ist, das Denken abzuschalten. Vielleicht haben Sie mal von der Beschäftigungstherapie gehört. Ne? Das bietet man oft in der Psychiatrie Menschen an, die unter Ängsten leiden oder depressiv sind. Die gehen dann in so einen Raum und dort basteln die Handwerken mit Perlen, mit Holz, mit Stoffen, was auch immer, was ihnen Freude macht. Und ich beobachte immer wieder, und das finde ich mega spannend, dass die aus einer Beschäftigungstherapiestunde oft viel gelöster rauskommen als nach meiner Psychotherapie. Also meine Frau ist Ergotherapeutin, die macht das und die kann den Patienten oft viel besser helfen als ich mit meinem ganzen Gerede. Das muss ich zugeben an der Stelle.
Sympathisch, ja.
Ja, aber das ist ganz toll, weil uns das zeigt, was ich hier meine. Wenn wir etwas schaffen, wenn wir etwas machen mit den Händen, was bauen, Regal abschleifen oder einen Tisch zusammenhämmern oder was auch immer, dann können wir in dem Moment nicht angestrengt denken, grübeln. Und Studien, kernspintomografische Studien belegen das auch. Diese Denkzentren, die fahren runter im Machen. Und deswegen empfehle ich immer, tut was, macht was, was euch Freude macht. Das ist ein Abschaltknopf.
Aber wie sagen Sie, gewinnt man Zuversicht? Mhm. Das kann man trainieren.
Ja.
Und wie kann man das trainieren?
Indem man sich erst einmal überlegt, was wäre in einer brenzligen Situation das, was jetzt der nächste sinnvolle Schritt ist. Man konzentriert sich also auf das Mögliche, was unmittelbar vor einem liegt. Das ist im Prinzip die Definition von Zuversicht. Das kommt ja aus dem mitteldeutschen Wort Zuversicht, Zuversicht, und heißt übersetzt, sich auf das zu konzentrieren, was man unmittelbar sehen kann. In Zuversicht ist das Wort Sicht drin, was man sehen kann. Also nicht so weit auf weit entfernte Punkte, irgendwie in 3 Jahren, in 5 Jahren, sondern was kann ich jetzt machen? Beispiel, ich habe ein Problem auf der Arbeit und habe Sorge, dass mein Arbeitgeber sich von mir trennt. Was kann ich jetzt tun, um mich für den Arbeitgeber interessant zu machen? Und was kann ich für eine Weiterbildung in Anspruch nehmen, damit ich von der KI nicht ersetzt werde oder was auch immer? Ja. Was ist der nächste Schritt? Wenn ich Partnerprobleme habe, was kann ich jetzt tun, um meinem Partner etwas Gutes zu tun? Wenn ich eine schwere Erkrankung habe, was kann ich jetzt in diesem Moment machen, was in meiner Macht steht, um meinem Körper was Gutes zu tun? Also immer die Konzentration auf den nächsten Schritt. Und da zeigen uns Arbeiten und auch meine therapeutische Erfahrung, dass die Konzentration auf den nächsten Schritt im Gehirn die Angstzentren klein macht. Nicht so sehr dagegen, wenn wir uns auf einen 5-Jahres-Zeitpunkt konzentrieren. Also was wird mit meiner Krebserkrankung in 10 Jahren? Da sind wir fast immer depressiv. Ja, negativ. Natürlich. Kommt das nochmal wieder? Ne? Mhm. Habe ich vielleicht Metastasen? Also heißt, wenn wir Menschen zu weit und zu stark in die Zukunft gucken, schafft das fast nie Zuversicht. Aber auf den nächsten Schritt sich zu konzentrieren, das schon. Und das ist auch ein Teil meiner Arbeit. Bei all den Problemen, mit denen Menschen zu mir kommen, was können wir jetzt unsere ganze Energie auf den nächsten Schritt fokussieren, um dann den nächsten zu machen? So entsteht Zuversicht.
Gibt es bei Ihnen auch manchmal Momente, wo Sie sagen, Gott, puh,
oft.
Ja? Ja, was klar. Machen Sie denn am meisten?
Naja, das kommt dadurch, dass ich natürlich schon auch ein Mensch bin, der viel nachdenkt, leider. Ja. Und zweitens, weil ich natürlich auch viel mit Sorgen und Problemen von lieben Menschen zu tun habe, ne, die zu mir kommen. Insofern liegt das in der Natur meines Berufes. Ja, also was mir besonders hilft, wirklich, ist der Aufenthalt in der Natur.
Das kann ich nur bestätigen.
Ja? Das ist also mein absoluter der Ort, egal wo das ist. Das kann ein Strandspaziergang sein oder eine Wattwanderung, aber ganz besonders ist es Wald und Berge. Und zwar aus verschiedenen Gründen. A, hat man Bewegung, frische Luft und man sieht wunderschöne Dinge. Aber interessant ist, das schreibe ich übrigens auch in einem Kapitel, man hat mal erforscht, warum es vielen Menschen so geht, dass sie in der Natur plötzlich runterkommen. Und das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass wir in ein, also Sigmund Freud sprach von ozeanischem Gefühl kommen. Das hat also mit dem Ozean gar nicht so viel zu tun, sondern das hat so was Transzendentes. Man wird so eins mit der Natur und gleichzeitig merkt man, hey, wie klein und unbedeutend bin ich eigentlich, wenn sie auf so einem großen Berg stehen. Und das tut aber gut. Wissen Sie, in der heutigen Welt nehmen wir uns alle so unfassbar wichtig. Wir haben das Gefühl, das ganze Universum dreht sich um unsere Beschwerden. Und das ist anstrengend. Und in der Natur merken wir, hey, wie klein und unwichtig sind wir und unsere Probleme. Und genau das ist aber entlastend. Und deswegen suche ich so oft, wie es geht, wenn ich mich um mich selbst drehe und durchdrehe, die Natur auf und merke, hey, du bist eigentlich nicht wichtig und deine Probleme auch nicht. Und das, da komme ich so ein bisschen runter, das hilft mir sehr.
Das ist interessant, ich kann das total bestätigen bei mir selber. Ich bin auch ein absoluter Grübler.
Ja, okay.
Und das Einzige, was mir wirklich immer hilft, ist, in die Natur zu gehen.
Ja.
Und ich habe es schon ein paar Mal im Podcast gesagt, und zu reiten, weil beim Reiten müssen Sie sich auch aufs Pferd konzentrieren, weil wenn Sie sich nicht konzentrieren, geht das Pferd ganz andere Wege.
Da können Sie nicht über Ihre Steuererklärung nach.
Nein, oder um irgendwelche anderen Sorgen. Stellen Sie denn bei sich auch fest, dass Sie viele Patienten und Patientinnen haben, die auch immer jünger werden, weil sie in der jetzigen Welt da draußen eben nicht mehr zurechtkommen mit dem ständigen Bewerten, Instagram und all diesen Äußerlichen. Es ist ja unheimlich äußerlich alles und wenig, man darf ja so wenig sich selber sein, sage ich jetzt mal.
Ja, das stelle ich tatsächlich fest. Das hat wahrscheinlich verschiedene Gründe, aber einer ist sicherlich, dass wir eine Individualgesellschaft geworden sind, in der jeder Einzelne das Bestmögliche selbst von sich entwickeln muss. Das wird, wenn man so will, gesellschaftlich verlangt.
Ja,
gefordert. Bloß nicht untergehen im Kollektiv, bloß nicht irgendwo mitschwimmen oder im Durchschnitt irgendwie unsichtbar werden.
Gewöhnlich, ja.
Genau, und das ist eine riesige Schwierigkeit oder kann sehr anstrengend werden, denn wenn ich immer nur dann gut bin und mich auch als gut bewerte, wenn ich irgendwo heraussteche, wenn ich besonders bin, dann wird das Leben schon wirklich echt eine sehr, sehr erschöpfende Angelegenheit. Ich sage mal, wer sich zu viel um sich selbst dreht, dreht irgendwann durch. Und so erleben wir das heute. Wir leben in einer Welt, in der jeder sein Selbst kapitalisiert, wie ich immer gerne sage, also damit auch Geld verdient. Social Media ist so ein Klassiker. Und ich glaube, dass das mit dazu beiträgt, dass Menschen dann, wenn das nicht mehr möglich ist oder wenn ihnen Steine in den Weg gelegt werden, dass sie dann plötzlich zusammenbrechen, weil da ganz, ganz viel wegfällt, was wichtig war. Deswegen haben auch ganz viele Menschen unter der Corona-Pandemie gelitten, als soziale Kontakte abbrachen und man plötzlich diese Bestätigung von allen Seiten nicht mehr bekam, du bist toll und du bist besonders. Das war für viele belastend und das sehe ich schon. Je jünger die Generation, desto wichtiger wird das. Man will nicht mehr untergehen, man will gesehen werden, man will besonders sein, man entwickelt viel Purpose daraus. Ja, das ist für eine Gesellschaft schon anstrengend.
Sie haben ja selber Kinder. Was kann man denn Kindern dann raten? Also gerade so Jugendlichen, das finde ich ist ja auch schwierig.
Schwierig, ja, weil unsere Gesellschaft den Wert eines Lebens eben leider heute, in unseren Breiten zumindest, danach bemisst, wen man alles kennt, wen man alles Tolles getroffen hat, was man alles erlebt hat, was man alles für Erfahrungen hat. Das sind ja Statussymbole geworden. Es sind nicht mehr irgendwie die teuren Autos und die reichen Häuser, aber unsere Erfahrungen, unsere Likes, unsere Social-Media-Erfolge. Und solange das so bleibt, wird dieser Druck bei Jugendlichen auch immer da sein, vermute ich. Und man kann nur hoffen, dass das gut geht. Aber leider habe ich auch einige Influencer bei mir schon in der Therapie gehabt, die zusammenbrechen, weil sie sich selbst verlieren in diesem virtuellen Kampf um das Selbst.
Es gibt ja auch Menschen, die sind nach außen hin unheimlich souverän und selbstbewusst. Gerade für solche Menschen ist es ja oftmals schwierig, wenn sie innerlich vor Reden, vor Auftritten das Problem haben, dass sie eigentlich nach außen immer jemand anders sein müssen, als sie eigentlich innerlich sind.
Ja.
Das finde ich unheimlich schwierig, weil oftmals wird das ja auch gar nicht so wahrgenommen von den Mitmenschen oder die sagen, ach, warum bist du denn jetzt unsicher in der Situation und warum bist du unsicher?
Ja.
Was kann man denn da einem Menschen an die Hand geben, besser mit Situationen umzugehen?
Also ich persönlich bin der Überzeugung, dass man nur im echten Leben mit echten Kontakten auch diesen Selbstwert aufbauen kann, der einem dann im Leben hilft. Solange ich im virtuellen Raum eine Rolle spiele und es mehr um mein Ego geht und weniger um mein Selbst, ja, oder um mein wahres Ich, wird das immer schwierig sein. Wenn Menschen die ganze Zeit oder einen Großteil ihrer Gedanken eine Selbstprüfung unterliegen, also bin ich gut genug, bin ich hübsch genug, kann ich genug, mache ich genug, dann ist das immer irgendwann erschöpfend. Es ist schwierig, daraus jetzt ein Rezept abzuleiten, was man jungen Menschen raten kann, weil die Algorithmen und die Spielregeln sind so, wie sie sind. Ich kann nur in meiner Therapie immer, wenn Menschen zu mir kommen und sich selbst verloren haben, versuchen, im echten Leben Wurzeln zu schlagen, mit echten Beziehungen, mit einer Familie vielleicht, mit Freunden, mit einer sinnvollen Betätigung. Denn ich glaube, unterm Strich ist der virtuelle Raum kein Ort, der Menschen stark macht.
Absolut. Jetzt haben wir ja über sehr viele ernste Dinge gesprochen. In Ihrem Buch schreiben Sie auch, dass Humor ganz wichtig ist.
Das stimmt. Also Humor ist das Passwort des Lebens, wenn man so will. Man kommt überall rein, hat mal jemand gesagt. Das glaube ich auch. Uns geht heute ein bisschen Humor verloren. Und mit Humor meine ich nicht das Lachen. Auch das Lachen nimmt immer weiter ab. Wir werden, Deutschland gilt nicht als lustigste Nation. Und das Lachen ist auch ganz wertvoll, weil es uns hilft, so aufgestaute negative Emotionen mal so loszuwerden. Aber Humor ist viel wichtiger. Und Humor ist was anderes als Lachen. Humor ist eine Lebenseinstellung, eine Haltung gegenüber dem Leben und damit auch eine Haltung gegenüber meinen Sorgen und Problemen. Humor zu haben bedeutet, dass ich, trotzdem mir etwas Schlimmes widerfährt, ich das Komische in der Sache suche und mich mit diesem Komischen ausgleiche. Und es bedeutet außerdem, dass ich aus einem anderen Blickwinkel auf die Sache schaue. Und jedes Mal, wenn humorvolle Menschen das schaffen, finden sie auch Möglichkeiten, damit besser umzugehen. Da gibt es unglaublich viele Beispiele aus der historischen Forschung, die uns zeigen, dass Menschen in schweren Krisen einen humorvollen Perspektivwechsel immer genutzt haben, um sich psychisch über diese Krise hinweg zu retten. Und das wünsche ich uns übrigens auch als Land, als Gesellschaft sehr, dass wir in dieser Zeit, die für uns alle mehr oder weniger schwierig ist oder für viele, diesen Humor nicht verlieren. Humor ist nicht nur für den Einzelnen gut und wichtig, auch für uns als Gesellschaft.
Absolut, ich bin da absolut bei Ihnen. Und jetzt zu meiner leider schon letzten Frage. Und die ist sicherlich eine, die alle sehr interessiert. Was können wir von Snoopy lernen? Das haben Sie nämlich auch in Ihrem Buch geschrieben.
Das ist so einer, der eigentlich alles vereint, was wir gerade besprochen haben. Das ist als Abschlussfrage total gut geeignet, wie ich finde. Denn er springt immer wieder in ungewisse Situationen. Er traut sich, etwas Neues zu tun. Also indem er nachts tanzen geht, mit dem Motorrad um die Welt fährt. Und da gibt es so schöne Geschichten. Er nimmt sich zum Beispiel vor, den berühmten Roman Krieg und Frieden zu lesen von Leo Tolstoi. Und weil es zu viel ist, nimmt er sich vor, nur jeden Tag ein Wort.
Genau.
Könnte man schreien, oder?
Sensationell.
Ist herrlich.
Ich liebe das.
Und außerdem ist er humorvoll und lacht und findet immer wieder neue Möglichkeiten, Perspektiven, Blickwinkel. Das heißt, er ist auch leicht im Leben. Und deswegen empfehle ich immer etwas weniger wie Charlie Brown zu seinem Leben, sondern etwas mehr wie Snoopy.
Vielen, vielen Dank. Es war eine ganz große Freude mit Ihnen. Und ich möchte an der Stelle auch unbedingt sagen, dass ich Ihren Podcast Gehirn gehört besonders mag.
Oh, wie schön. Da freue ich mich.
Und ich hoffe, dass wir uns wiedersehen.
Sehr gerne. War mir eine große Freude.